Let's go!
Hallo, hier sind Inga
und Dirk von mobile.de.
Und wir präsentieren euch heute den Moor-Podcast.
Der Autohandel ist im Wandel und wir sind mittendrin.
Neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Mobilität.
Darüber sprechen wir mit ganz, ganz tollen Gästen. Setzt euch an unseren Küchentisch und hört zu.
Es lohnt sich. Alright. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Moor-Podcasts. Sie haben es sicher mitbekommen, mobile.de hat sich ein klein wenig verändert, beziehungsweise gar nicht so ein klein wenig. Das M ist anders, das ganze Logo ist anders, plötzlich ist da ein lila und ein hellblau. Also unser Design hat sich komplett verändert und das hat natürlich einen Grund. Das war auch kein ganz einfacher Prozess, es war ein langer Prozess, es war sehr viel Arbeit dahinter, es gehörte auf jeden Fall Mut dazu. Und ich freue mich, dass ich heute zwei Hauptakteure dieses Redesign hier bei mir im Podcast-Studio habe. Katharina und Inga, ich freue mich, dass ihr da seid und wir sprechen heute ein bisschen über die Hintergründe des Redesigns. Genau, und wir fangen mal mit einer kleinen Vorstellung an. Inga, du bist so lange im Unternehmen, also viel, viel länger als ich. Du bist quasi gefühlt für mich schon immer da. hast mobile schon ganz lange begleitet. Das heißt, für dich war dieser Schritt zu einem Redesign ja auch noch mal mehr Historie, die du da sozusagen abgeworfen hast. Und ich freue mich, dass du da bist. Sag doch mal, wofür bist du denn Experte? Welche Rolle hattest du beim Redesign? Und dein wievieltes Rebranding war das?
Genau, also ich bin die Inga, bin schon relativ lange bei mobile.de und ich verantworte mit meinem wunderbaren Team die Marke mobile.de, eine super tolle Marke, insofern war das eine ganz großartige Aufgabe für uns und verantwortlich für viele Dinge. Man hat ja in so einem Prozess sehr viele Rollen, ne, von manchmal strategische Rollen, aber ganz viel auch in der Teamzusammenarbeit, Motivator sein, sich selber motivieren, Ideen sein, Kriterien, also wir sagen immer, wir mussten eigentlich alle Talente an den Tisch bringen in verschiedensten Formen und da muss man manchmal auch Chamäleon sein.
Und dein wievieltes Rebranding
und
war das?
Das ist mein erstes Rebranding.
Aber es wird nicht das letzte sein?
Das weiß man ja nie, ne? Aber für den Moment freue ich mich erstmal. Wir stehen da, wo wir stehen, wir feiern jetzt erstmal. Es ist ein großer Moment und dann gucken wir danach weiter.
Schön. Mit dir ist noch die Katharina bei uns. Katharina ist aus der Marktforschung. Katharina kenne ich noch nicht ganz so lange. aber du hast diesen Prozess sozusagen von Anfang bis zum Ende begleitet und ganz maßgeblich geprägt. Was für ein Experte bist denn du?
Genau, ich bin zu mobile vor anderthalb Jahren gekommen. Das heißt schon, als der Rebranding-Prozess ein bisschen am Laufen war und war jetzt Expertin oder bin Expertin für das Konsumentenverhalten und habe demnach die Marktforschungsprojekte betreut, die sozusagen die Grundlage für viele Entscheidungen im Laufe des Rebranding-Prozesses jetzt gelegt haben.
Das heißt, du bist sozusagen der Gradmesser dafür, was nicht der Bauch sagt, sondern was die Konsumenten sagen.
Genau.
Und das war ja ganz, ganz wichtig für
dich. Das ist auf jeden Fall eine datengestützte Entscheidung, ist, die wir am Ende treffen werden.
Und dein wieviertes Rebranding war das?
Auch das erste.
Ist das nicht schön? Es liegt ja immer ein Zauber in jedem Anfang, so sagt man ja. Und wer weiß, wie viele Rebrandings bei dir noch mit dazukommen. Jedenfalls war das auch von der Seitenlinie, auf der ich die ganze Zeit stand, sehr spannend zu beobachten. Und ich freue mich riesig auf das Gespräch. Ich habe viele Fragen, die mich selbst sehr interessieren. mitgebracht. Genau. Und ich glaube, ich habe es schon gesagt, 29 Jahre hat das alte mobile Design gelebt sozusagen. Das war immer noch das Anfangsdesign. Es wurde nie angefasst. Was war denn der Grund? Was ist sozusagen, warum habt ihr euch entschieden dafür, dass es Zeit wird, nach 29 Jahren, fast drei Jahrzehnte, damit es noch ein bisschen dramatischer klingt, das Design anzufassen und ja auch nicht ganz wenig, ne? Also es ist ja eine ganz deutliche Veränderung.
Genau, also der Hauptgrund war der, zum einen, mobile hat sich in den letzten Jahren sehr viel verändert, ne? Wir haben sind für Ankauf und Verkauf von Fahrzeugen bekannt und haben ja dann vor einigen Jahren den Verkauf über mobile.de, den Selling quasi, die Transaktionsbereich dazu genommen. Viele andere Angebote entlang der Customer Journey, Financing, Leasing etc. Das heißt, wir haben als Firma unfassbar viele Schritte gemacht in den letzten Jahren in echt großem Tempo. Die Marke ist in dem Moment gleich geblieben und da war es einfach wichtig, dass sich die Marke auch da verändert und wir überlegen, wofür wollen wir eigentlich stehen, um auch all das miteinander abzubilden. Das war ein wichtiger Punkt, es war an der Zeit. Mhm. Und der zweite Punkt ist einfach der, da haben wir auch viel mit Daten gearbeitet, haben das schon seit längerer Zeit gesehen. Wir wollten attraktiver werden für verschiedene Zielgruppen. Mhm. Wir sind, wenn man so will, eine Volksmarke in Deutschland. Wir sind sehr bekannt, wir sind Marktführer, wir sind darüber super happy. Aber wir gucken halt sehr genau in unsere Zahlen und haben gesehen, dass wir gerne für andere Gruppen auch nochmal ein bisschen Schub geben müssen, um da attraktiv zu werden.
Katharina, was sind es da für Gruppen, wo wir noch Land gut machen wollten?
Genau, wir sehen auf jeden Fall unter der jüngeren Zielgruppe, dass wir etwas an Relevanz verlieren, sowohl als Marke, wie Inga gerade meinte, aber auch durchaus als Produkt. Jüngere Zielgruppen, dass der Kauf und Verkauf nicht vielleicht immer das Top-Thema, sondern eher andere Möglichkeiten, wie vielleicht auch Leasing, Finanzieren. Dadurch, dass natürlich die jüngere Zielgruppe ein geringeres Budget irgendwie auch nur zur Verfügung hat, sind da die teilweise sehr, sehr teuren Preise natürlich schwer möglich. Deswegen die jüngere Zielgruppe ist auf jeden Fall ein Thema. Wir sehen auch, dass sie uns als weniger visuell ansprechend wahrnehmen als ältere Zielgruppen. Mhm. Wir sehen, dass sie uns nicht so einfach in der Nutzung empfinden wie ältere Zielgruppen, was natürlich auch dadurch bedingt ist, dass sie vielleicht einfach höhere Erwartungen mitbringen, wie ein Produkt auszusehen hat und wie einfach es in der Nutzung sein sollte.
Wir sind ja alle ganz stark geprägt von den vielen, vielen neuen Online-Angeboten.
Ganz genau. Genau. Zudem sehen wir auch in der weiblichen Zielgruppe, dass wir da auch vor allem, was die Bekanntheit von Mobile angeht, etwas hinterherhinken im Vergleich zu der männlichen Zielgruppe. Das heißt, auch das ist eine Zielgruppe, die wir stärker ins Auge fassen wollen und vor allem auch Konsumenten, die weniger vertraut sind, sage ich mal, mit diesem ganzen Fahrzeugmarkt, um die auch an unser Produkt näher ranzukriegen, weil auch die haben natürlich irgendwann ein Mobilitätsbedürfnis, was wir dann erfüllen wollen und wo wir sozusagen an der Seite stehen wollen, um denen zu zeigen, wo man bei Mobile entsprechend das richtige Fahrzeug finden kann.
Und wir wollen da ja die erste Anlaufstelle sein für möglichst viele, ne? Und jetzt haben wir uns verändert, unser Angebot hat sich verändert, wir sind komplexer geworden in dem, was wir bieten oder vollständiger, vielfältiger und die Zielgruppe auch hat sich ja verändert, also auch sicherlich in den letzten 30 Jahren haben sich nicht nur die jungen Leute verändert, sondern auch insgesamt haben wir uns verändert. Die Rolle der Frau hat sich sicherlich oder hoffentlich auch in 30 Jahren nochmal ein kleines bisschen verändert, dass es normaler ist, dass auch Frauen ihr Mobilitätsbedürfnis selber sozusagen erfüllen wollen und genau, und dann kommen wir nämlich auch direkt zu den schönen Farben. Also denen wird ja oft nachgesagt. Wir haben jetzt ein Lila und ein Hellblau dazugenommen, das Orange so ein bisschen gestärkt, dass die etwas weiblicher sind. Wie sind wir denn auf diese Farben gekommen? Habt ihr das gewürfelt abends an der Dartscheibe?
Also grundsätzlich erstmal, das Redesign fußt auf einem Strategie- und Positionierungsprozess. Das heißt, wir haben auch nochmal grundsätzlich überlegt, wofür wollen wir eigentlich stehen? Aber dann beginnt man eigentlich wieder nur bei sich. Wir haben immer beim Konsumenten begonnen. Wir haben erstmal gefragt, wie seht ihr uns denn? Wie seht ihr uns denn als Marke? Was möchtet ihr denn von uns? Wie nutzt ihr denn das Produkt? Gibt es da ein Gap oder nicht? Da haben wir uns sehr viel mit beschäftigt. Und nachdem wir dann wussten, wofür wir stehen wollen, da können wir vielleicht auch später gerne nochmal drüber sprechen, haben wir dann auf dieser Essenz, wie der Kollege Georg bei uns, der da auch die Marke mit uns zusammen betreut, immer sagt, auf die Essenz dann eine Agentur gebrieft, eine Designagentur. Das heißt, wir haben uns einen tollen externen Partner mit ins Team geholt und unser Team zu ergänzen und haben dann überlegt, wie man quasi diese Essenz, also mobile.de soll und weiterhin, also in der Vergangenheit auch weiterhin für Vertrauen stehen, also den vertrauensvollen Autokauf, haben uns überlegt, wie wir das quasi in ein Designkonzept übersetzen. Ne? Und da ist Farbe ein wichtiger Teil, aber Farbe ist eben halt ein Teil von vielen, was eine Gesamtmarke dann in dem Design ausmacht. So, ne?
Ich habe euch mal gehört, da habt ihr was über Farbpsychologie gesagt. Das klingt erstmal so ein bisschen esoterisch für mich. Dann habe ich aber überlegt, natürlich, da ist ja was dran, ist ja klar. Ich würde zum Beispiel mein Schlafzimmer nicht rot streichen. Mhm. Aber wie kann man sich das vorstellen? Was ist genau gemeint mit Farbpsychologie und was steht jetzt hinter einem Lila und einem Hellblau und einem Orange?
Ich kann ja mal mit der Positionierung starten und dann übergebe ich nochmal tatsächlich an die Frage des Farbspektrums. Also wir kamen zum einen her vom Thema Vertrauen und haben dann überlegt, wofür wir stehen wollen. Da kann Katharina auch gleich gerne noch mal was zu sagen. So, ne? Wir haben auch vor allem erstmal überlegt, na, wenn du dich veränderst nach der langen Zeit, dann muss auch was bestehen bleiben. Ne? Du kannst nicht einfach sagen, ich bin jetzt neu und ich bin jetzt kunterbunt und habe gar keinen Ankerpunkt mehr. Das heißt, eine Frage neben der Farbpsychologie, und das war erstmal die grundlegendere, war, Welche Farben wollen wir denn mitnehmen? Wofür stehen wir denn? Ne? Auch das haben wir uns genau mit Daten angeguckt und haben gesagt, Orange ist wichtig. Also ne, das ist wichtig für die Nutzer. Das ist auch eine wichtige Frage für uns, für die Identifikation. Das nehmen wir erstmal als Basis mit, damit wir wiedererkannt werden. Und haben dann eben halt nochmal Farben mit dazu addiert und haben uns verschiedene Komponenten auch angeguckt. Auch das macht man nicht einfach so aus der Luft gegriffen. Ne? Die Agentur hat da viel geguckt. Auch wie sieht der Wettbewerb aus? Ne, man will nicht was machen, was wer anders macht, damit man nicht verwechselt wird. Also da gab es viele Punkte, die wir uns miteinander angeguckt haben, unter anderem auch die Farbpsychologie.
Genau. Vielleicht noch einmal, um kurz auf den Wettbewerb einzugehen, wenn man sich jetzt nochmal die alten Farben in den Kopf ruft, auch wenn es jetzt ein bisschen schwierig ist bei dem ganzen Lila und Orange im Moment. Aber dann war es natürlich das Orange, da ein bisschen, also nicht in dem kräftigen Farbton, wie wir es jetzt haben, kombiniert mit dem Blau bzw. dem Petrol, und im Logo war natürlich auch schwarz. Und wenn man sich jetzt mal unser direktes Wettbewerbsumfeld anschaut, dann sind da ganz viele Orange-Blau-Kombinationen und Orange-Schwarz-Kombinationen. Das heißt, wir sind da nicht wirklich rausgestochen, das ist nicht wirklich differenzierend gewesen. Das bedeutet, wir haben dann quasi auch festgestellt, dass vor allem das Orange auch mit ganz vielen anderen Wettbewerbern assoziiert wird, auch mit uns, aber eben auch mit dem Wettbewerb. Und wir wollen natürlich nicht, dass unsere Farbe zwangsläufig den Wettbewerb irgendwie in den Köpfen der Konsumenten hervorruft. Trotzdem haben wir auch festgestellt, wie gerade gesagt, dass wir das Orange brauchen, um eine gewisse Wiedererkennung auch gewährleisten zu können. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, das Orange beizubehalten. Und dann ist natürlich die Frage, welche Farben ergänzt man dann dazu? Und da war dann das Lila zum einen eine Option. Und wenn man sich da auch wieder das Wettbewerbsumfeld anschaut, kein direkter Wettbewerber hat Lila drin. Von daher ist das auf jeden Fall eine Farbe, die wir für uns behaupten können, wenn wir die jetzt konsequent bespielen. Das heißt, Farben können erlernt werden. Irgendwann wird Mobile in den Köpfen der Konsumenten mit Lila verbunden sein. Das ist dann auf jeden Fall auch das Ziel. Und Lila ist natürlich durchaus auch eine Farbe, die auch im Research, also in den Marktforschungen, hier und da polarisiert hat. Mit dem Orange ist es aber im Endeffekt nichts anderes. Aber eben auch eine Farbe, die durchaus inspirierend und zukunftsorientiert wahrgenommen wird. Was natürlich super passend ist, vor allem wenn es auch darum geht, von diesem reinen Kauf-Verkauf-Thema hin mehr zu Leasing, Finanzieren und anderen Ownership-Options, also Besitzmöglichkeiten von Fahrzeugen sozusagen zu gehen.
Das heißt, nicht auf einem Weißblatt Papier angefangen, sondern erstmal versucht zu definieren, was ist das, was Bestand haben muss, genau, aus Sicht der Konsumenten sozusagen. Ja. Da, Katharina, warst du wieder involviert. Um dann zu gucken, wie erweitern wir das, um uns einerseits zu differenzieren und andererseits unserem neuen gewachsenen Angebot und der Zukunftsträchtigkeit sozusagen.
Und der Positionierung. Ne? Also das Lila, wenn wir uns das angeguckt haben, steht für Stärke. Also in vielen Bereichen steht es für Stärke. Dann war es cool, dass es nicht besetzt war. Ja. Die Stärke, ne, es passt auch gut zum Vertrauen. Und wir haben neben dem dunkleren Orange und dem sehr satten Lila noch ein Hellblau mit hinzuaddiert. Ne? Also drei Farben als Palette getestet. Das Hellblau steht ganz klassisch für Vertrauen in der Farbpsychologie. Ne? Und da war auch die Entscheidung, tatsächlich zu sagen, immer wieder zu gucken, was ist die Differenzierung, aber auch wofür steht sonst. Und wenn man sich dann den weiteren Markt anguckt, hat man sehr schnell gesehen, Vertrauen wird von vielen Versicherungen benutzt. Also wir wollten auch keine Versicherung werden. Ja. Und das war dann einfach mal wieder die Entscheidung, ne, zwischen was es muss Bestand haben, was kommt neu dazu, wie kombiniere ich das so, dass es differenziert, aber gleichzeitig auch was sein kann, was zu unserer Positionierung und dem Angebot passt. Aber auch da haben wir natürlich dann wieder die Konsumenten gefragt.
Also wir haben immer nur den Vorschlag gemacht und wir hatten viele wilde Vorschläge auch ehrlicherweise.
Wir haben tatsächlich auch verschiedene Farbkombinationen noch getestet. Also das Orange war immer quasi der Ankerpunkt, der immer mit dabei war, aber dann in Kombination mit dem Lila, wie wir es jetzt haben, mit einem helleren Lila, mit einem anderen Blauton, mit einem Grauton noch dabei. Und wir haben festgestellt, dass die Farbkombination, die wir jetzt gewählt haben, auch die war, die immer am besten abgeschnitten hat. Und jetzt nicht einfach nur, wir haben jetzt nicht gefragt, was gefällt dir am besten, sondern wir haben wirklich gefragt, wie gut passt das zu den Werten, die für uns wichtig sind. Also Vertrauen, Verlässlichkeit, Sicherheitsempfinden etc.
Das klingt nach einem wahnsinnig umfangreichen Research-Ansatz, und der hörte ja nicht auf bei den Farben, sondern das, ihr habt ja dann, es ging ja noch weiter. Also wir haben ein schickes neues M, wir haben überhaupt schicke neue Schrift bekommen, wir haben ein neues Logo bekommen. Und ich habe das mal gehört in einem Vortrag, den ihr gehalten habt. Es waren unwahrscheinlich viele Versionen eines M's, die ihr getestet habt. Wie viel war das nochmal?
Ich glaube, das waren knapp um die 100, die wir uns angeguckt haben. Ne? Und das ist nicht nur wir uns angeguckt, das sind auch dann natürlich in der Phase, die unser Partner Mutabor aus Hamburg gemacht hat, Burkhard Müller mit seinem Team. Das sind die auch, die wir nie gesehen haben. Ne? Und da haben die sich hinterher tatsächlich auch mal Spaß gemacht, haben uns mal gezeigt, wir zeigen euch jetzt mal alle Ideen, ne? Wo wir ganz grob gebrainstormt haben. Und da sieht man immer wieder den Versuch, auch wieder zu kombinieren, wo kommen wir her, das M, aber auch die Zukunft zu gestalten, ne? Und zu sagen, Moving Mobility ist unser Purpose. Wie verbindet man das mit Vertrauen? Wie kann das bildlich dargestellt werden? Wie kann das sich in einem Design wiederfinden? Und auch das war wirklich wild, aber das ist total wichtig. Das ist Teil des Prozesses. So viel wir auch über Research reden, die Kreativität, der Mut und die Verrücktheit gehören total dazu. Mhm. Wenn wir beides miteinander kombinieren, sind wir ein unschlagbares Team. Ne? Mhm. Und das heißt, wir mussten auch manchmal erstmal richtig weit öffnen, ganz wild werden im Farbspektrum beim Logo und dann wieder zu gucken, okay, wie dampfen wir das zusammen? Was passt dann wirklich? Und um auch wieder Georg zu zitieren, den mit in den Raum zu holen, immer ganz, ganz wichtig zu sagen, wie wir es finden, ist egal, nicht egal. Ne? Ich überspitze das jetzt mal. Es muss dem Kunden gefallen und wir sind nicht die Kunden. Ne? Und Die größte Fehler eines Marketers, mal zu denken, ich bin der Kunde, ich finde das gut, aber sich immer wieder hinzusetzen und zu sagen, wir müssen den Kunden fragen und gucken, wie es ankommt und dann das Feedback auch wirklich ernst nehmen und nicht versuchen, irgendwie wieder wegzuargumentieren, weil wir es nicht mögen.
Das Bauchgefühl sozusagen auch noch nachweisen. Ja. Und der Geschmack sollte auch keine Rolle spielen.
Genau, wir waren tatsächlich auch an einem Punkt, glaube ich, wir hatten in dem Forschungsprozess irgendwann zwei Routen. Mhm. Eine etwas progressivere, würde ich sagen, und eine Facelift-Route, wie wir sie genannt haben. Also eine, die eine deutliche Modernisierung von dem Alten war, aber jetzt auch nicht wahnsinnig weit weg von dem, was wir hatten. Und ich glaube, intern waren es einige, die dachten, ach ja, die zweite Route, die wirklich deutlich weiter weg ist, das ist das irgendwie, worauf wir Lust haben, was gut ist. Und im Research hat sich dann tatsächlich herausgestellt, dass die Konsumenten das nicht wollen, dass wir so weit weggehen. Mhm. Das war quasi immer die Frage, wie weit können wir gehen, ohne unsere Wahrnehmung als wirklich vertrauenswürdige Marke zu verlieren. Mhm. Und da haben wir gemerkt, dass wir auf jeden Fall zu weit waren und da wieder ein bisschen zurückrudern mussten in dem Sinne, um näher dran zu bleiben, weil Vertrautheit auch ganz eng mit Vertrauen natürlich verknüpft ist und wir da einfach nicht zu weit gehen konnten, auch wenn es uns gefallen hätte, vielleicht zu dem Zeitpunkt dann.
Total. Und vielleicht können wir da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ne? Also was die Kunden auch so gesagt haben. Ich erinnere mich, dass wir hatten da so viele qualitative Fokusgruppen, wo wir dann auch als Kunden mit zuhören durften, ne? Und das war ganz toll, mal so zu hören, was so gesagt wurde. Ne? Da waren so ein paar Zitate, die wir hinterher auch mal wieder rausgeholt haben. Bei der etwas wilderen Route, dass jemand sagte, nee, das ist mir jetzt aber auch zu bunt, ne? Dass ihr seid kein Startup.
Ah ja.
Ne? Also dann war spannend, dass auch viele Marktforschungsteilnehmer dann auch total gut in der Lage sind, sich reinzuversetzen und Personas zu bilden und zu sagen, wenn ihr so ausseht, dann seht ihr aus wie ein 20-jähriger, das ist jetzt keine Wertung, war eine Beschreibung, ich zitiere, ein 20-jähriger Hipster. Da vertraue ich jetzt nicht so, das Auto zu kaufen. Ihr sollt kein Start-up werden, ne? Weil ihr seid grown-up. Das hat mit Vertrauen zu tun. Und da hatten wir so ein paar Zitate, die uns immer später nochmal echt begeistert haben.
Ich glaube, in so einem Grundton war irgendwie auch ein 20-Jähriger will kein Auto von einem 20-Jährigen kaufen, sondern von jemandem, der ein bisschen erfahrener ist, ein bisschen erwachsener in dem Sinne ist. Ja. Und es muss natürlich auch dann ins Design übertragen werden, dass wir jetzt nicht wie ein Start-up aussehen, sondern eine gewisse Kompetenz und Seriosität entsprechend auch vermitteln.
Ja, also das Vertrauen zieht sich durch und macht ja aus so vielerlei Sicht Sinn. Das macht für unsere Kategorie Sinn, einfach weil das natürlich Investitionen sind, selbst wenn man die splittet in Leasing oder Finanzierung oder sowas, sind trotzdem große Investitionen. Und dann eben Vertrauen auch Zielgruppen anziehen, die nicht so viel Wissen haben im Bereich Automobil. Und da spielt das ja dann wieder eine Rolle. Mhm. Und eben unser gewachsenes Angebot, dem man auch einfach Vertrauen schenken muss, damit es funktioniert. Total interessant. Wahrscheinlich für euch auch immer spannend. Ihr habt immer gedacht, okay, jetzt haben wir hier irgendwie eine tolle Variante, dann kommt der Research zurück und es ist dann plötzlich eine andere. Wart ihr manchmal sauer auf die Konsumenten?
Ich würde sagen, nicht sauer, aber ich würde sagen, generell hat der Research uns den Prozess sehr viel erleichtert, weil er relativ klar gesagt hat, in welche Richtung wir gehen sollten. Es war jetzt nie so, dass man irgendwie ein Research bekommen hat und es eine 50-50-Entscheidung gewesen wäre, sondern es war immer relativ klar, von daher war das gut, auch wenn sie vielleicht nicht immer unser Bauchgefühl irgendwie entsprochen hätte.
Das ist total fein, ne? Ja. Also das ist, also mir hat total geholfen, Teil dieser Fokusgruppen unsichtbar zu werden und nicht nur auf dem Papier hinterher zu lesen, was gesagt wurde, sondern Menschen zu hören, die über unsere Marke sprechen und über Ideen, ist so wertvoll, weil du dann, so, also ich war danach so geerdet, dass da sich gar keine Frage mehr stellte, wie ich das finde, sondern total klar, das war, dass wir uns das in den Dienst stellen, dass die Marke ist nicht unsere Kreativitätsverwirklichung, Selbstverwirklichung, sondern das ist eine Verantwortung. Wir sind 29 Jahre alt, wir haben wunderbare Händler, ne? Wir haben die meisten Nutzer bei uns auf der Seite. Das ist ein besonderer Schatz, ne? Und deswegen war auch immer diese Gewichtung zwischen etwas Neues machen und wirklich einen weit genugen Schritt gehen, aber auch gleichzeitig Bestehendes bewahren und schätzen, total wichtig. Und da war wichtig, dass wir als Team eben diese unterschiedlichen Kompetenzen mit in den Raum bringen. Ne? Da brauchst du halt Bewahrer, die auch sagen, das geht so nicht. Ja. Ne? Und es gibt die super Kreativen, die total wild waren und sagen, doch, aber ich möchte. Ja, ja. Und dann sich immer zuzuhören und dann immer den Konsumenten zu fragen und sich dann wieder miteinander in der Mitte zu treffen, das ist einfach ein so ein Erfolgsrezept, wenn man das auch schon mal teilen kann. So, ne? Das ist total hilfreich in so einem Prozess.
Aber das ist ja auch total schön, was du sagst. Das ist eine riesige Verantwortung, weil so eine Marke, die über 29 Jahre auch Marktführer war und für viele, viele Menschen eine große Bedeutung hat und damit einen großen Wert hat, die zu erneuern, das ist ja auch wirklich notwendig, aber einfach auch eine riesengroße Verantwortung. Und ich finde das total spannend. Ich habe ist auch mein erstes Rebranding an der Seitenlinie gewesen. Ich finde es total spannend, wie ihr eben Risikominimierung betrieben habt, indem ihr die ganze Zeit den Research-Prozess mitgelaufen. Also ihr habt immer entwickelt, sofort getestet, entwickelt, getestet, entwickelt, getestet. Wahrscheinlich könntest du auch 3 Stunden, Katharina, über die verschiedensten Methoden reden. Aber das müssen wir in einem anderen Podcast machen, sonst kommen wir heute nicht zum Ende.
Das ist das Schöne tatsächlich. Und deswegen sitzen wir hier auch zusammen. Und für mich ist es mehr als Risikominimierung. Ne? Für mich als Marketer ist es meine Überzeugung. Ja, und auch nochmal zu sagen, ich habe persönlich einen großen Antrieb, nicht als der bunte Bildermacher, der irgendwie morgens aufsteht und sich was, das ist meine innere Haltung, warum ich Marketing mache, weil das machen wir für Kunden und wir machen das auf wissenschaftlichen Verfahren und ne, sowas wie Neuroscience und die unterschiedlichen Verfahren, die Katharina angewendet hat, das war auch, ja, wie du sagst, das war eine riesen Palette von wirklich innovativen Ansätzen, die es so auch übrigens in Deutschland noch nicht gab, gerade als es um die Positionierung ging, ne? Den Marken- und den Produktresearch. Da haben wir verschiedene Research-Institute miteinander kombiniert, um an etwas ranzukommen, was es so von der Stange noch nicht gab. Weil, ne, du sagtest nochmal Vertrauen. Also Vertrauen, manchmal denkt man, ja, das ist ja total naheliegend, dass mobile für Vertrauen steht. Ne? In einem Positionierungsprozess waren wir durchaus auch bereit, einen anderen Weg zu gehen, als das, wofür wir schon standen, Vertrauen. Wir sind die vertrauensvollste Marke. Ne?
Wir wären bereit, sieht's immer so leicht aus, genau, ne? Als wäre nur eine Möglichkeit da gewesen. Ne?
Und wir wären bereit auch da gewesen, anders uns zu positionieren. Hatten auch insgesamt 3 Routen. Ne? Und dann haben wir uns als Team mit der Geschäftsführung aber für Vertrauen entschieden, weil, dann denkst du erstmal, da dachte ich kurz mal so, hast ja so naheliegend, vielleicht auch ein bisschen gelangweilt, jetzt bin ich schon so lange da. Und auch da war wieder maßgeblich zu sagen, das Thema ist relevant, das hat uns der Konsument gesagt, das ist manchmal so ein bisschen traditionell, aber zu diesem Thema und zu unserem Business ist es das Thema, das die Leute A umtreibt und B, wo sie uns verraten haben, da seid ihr alle noch nicht da. Da geht noch was, da ist Potenzial, um wirklich noch mehr Bedeutung zu bekommen im Leben der Menschen. Ne?
Und am Ende geht es ja darum, tatsächlich wirtschaftlich die Marke auch zu stärken. Ne? Also den Wert, den die Marke jetzt hat, sozusagen noch zu steigern, indem sie noch attraktiver für mehr Menschen wird. Und das steht ja dahinter. Also deshalb hast du recht, es ist nicht nur eine Risikominimierung, sondern eigentlich eine Potenzialausschöpfung.
Immer, so könnte man's volle Pulle, eine permanente Markenentwicklung. Das ist das, was mich auch an Markenentwicklung so begeistert tatsächlich. Du bist ja nie fertig und es geht immer weiter. Und
so wie sich die Welt dreht, muss sich auch die Marke mitdrehen. Ne? Mich interessiert auch noch ein bisschen stärker, wie lange hat das eigentlich gedauert? Wer ist da überhaupt noch so beteiligt gewesen? Viel haben wir schon gehört, aber vielleicht die erste Frage zuerst. Wie lange? Wann habt ihr euch entschieden, wir brauchen ein neues mobile.de, wir brauchen da ein neues Gesicht? Wann wurde es entschieden und so weiter?
So, der erste Gedanke war schon mal so vor so 3-4 Jahren, ehrlicherweise im Team. Ne? Das waren so erste Gedanken, wo man dann mit so einer Idee, wo sich so eine Idee bildet und man sagt, hey, was ist denn die eine Sache, für die mobile.de steht? Und dann braucht es halt ein bisschen Zeit, bis man quasi auch in so einem, einer größeren Firma ja quasi, ne, mit, sich miteinander vernetzt hat, sich miteinander überzeugt hat. Und das hat einen Augenblick gedauert, quasi dann auch mal zu gucken, wie groß ist denn der Appetit, da in die Richtung zu gehen. Und dann so vor 2 Jahren haben wir dann mit dem Positionierungsprozess offiziell ganz klar aufgestellt als Firma, Ressourcen zugeteilt, Teams aufgestellt, mit dem Positionierungsprozess begonnen, den wir auch uns ein Jahr angeguckt haben. Und dann haben wir mit der Designphase, die wir dann auf dieser Positionierung aufgesetzt haben, begonnen. Also mehrschrittiger Prozess, so grob 2 Jahre jetzt mal so von dem ersten, man geht jetzt wirklich ins Tun.
Also das dauert sozusagen ein bisschen, das ist nicht schnell gemacht und schon gar nicht mit der Sorgfalt, mit der ihr das betrieben habt. Ne? Und außerdem muss ja auch ein ganzes Unternehmen mitgenommen werden. Ne? Also das heißt, ihr hattet hier als Marketingverantwortliche ja auch ja, wahrscheinlich eine ständige Leitung zum Leitungsteam und musstet diesen Weg ja auch also gemeinsam entscheiden, wie du ja auch schon gesagt hast. Ne? Das war wahrscheinlich die erste Phase, wo ihr immer wieder eure Arbeit auch zeigen musstet. Das kann ich mir vorstellen, dass das herausfordernd war. Ich weiß nicht, ob ihr kurz was dazu sagen wolltet, wie oft ihr da jetzt im LT stehen musstet und erzählen musstet, wie es weitergeht.
Also ich würde es tatsächlich für mich so frame, ich freue mich immer, wenn ich mit dem Team da sein darf, weil es heißt, dass man mit tollen Leuten eincheckt. Ne? Und auch da die Verantwortung als Team zu haben, etwas zu gestalten, wie wofür stehen wir denn, ist für mich die originäre gemeinsame Aufgabe, weil wir sind alle eine Firma und ein Team und wir hoffen, dass wir uns mit dem identifizieren, was wir machen. Das heißt, das ist gar nicht für mich persönlich ein Muss, sondern ein, wir dürfen hinkommen und etwas, unsere Arbeit und unsere Ideen präsentieren und idealerweise begeistern wir und überzeugen mit den Fakten, ne, die auf unserer Seite sind. Das heißt, immer da zu sehen, dass man da eine gute Balance hat. Aus Motivation, Inspiration und der Faktenbasis war, glaube ich, so die Basis, dass wir da auch gut durchgekommen sind.
Genau. Vielleicht ergänzend noch dazu, ich meine, Inga und ich sitzen jetzt hier, aber dahinter ist natürlich ein riesen Team. Nicht nur Marketing, sondern crossfunktional über das ganze Unternehmen von Produktteams, User Experience Teams, Marketing Teams, die natürlich da alle in den ganzen Prozess mit eingebunden werden mussten. Das war auf der Research-Seite hier und da tatsächlich ein bisschen herausfordernd, alle Perspektiven irgendwie mit reinzukriegen und unterzukriegen, die Ergebnisse entsprechend zu teilen, die weiter zu verarbeiten. Aber war natürlich auf jeden Fall ein Muss, weil da ja auch alle Abteilungen entsprechend mit involviert sein müssen.
Es gibt ja auch im Unternehmen so viele unterschiedliche Anspruchsgruppen. Ne? Also denk alleine an Sales zum Beispiel oder weiß ich nicht, Advertising, Product and Tech. Ne? Und für alle musstet ihr ja die richtigen Argumente haben, möglichst auch begeistern und aber auch die richtigen Lösungen. Also ich weiß, mit Product und Tech habt ihr sehr eng zusammengearbeitet oder mit Product, weil das ja nicht nur ein neues Logo ist. Das haben wir vielleicht noch gar nicht so stark gesagt, sondern es ist auch eine vereinfachte Nutzerführung. Vielleicht könnt ihr das noch kurz erklären, was da die besondere Rolle auch gerade in diesen sozusagen in den Ursprüngen des Projektes in der Zusammenarbeit mit Product war. Und ja, das finde ich nochmal.
Ich meine, wir können ja mal einmal anfangen mit Product noch ein bisschen spezifizieren. Das ist vor allem der total enge Schulterschluss mit unserem lieben Kollegen Rob von UX und seinem tollen Team, ne, und den Researchern, die da auch da mit dabei sind. Rob war auch ab Tag 1 dabei, ab der Idee bis hin zur Positionierung und dann der Umsetzung, ne? Und das ist wirklich immer der gemeinsame Schulterschluss und der das eigentlich immer hört sich so, jetzt wenn man drüber redet, auch wieder banal an, aber es ist wirklich so ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Vision zu haben, egal ob ich von Research, von Tech, von Produkt komme. Das zu etablieren, ein Team zu formen, eine gemeinsame Mission zu haben und dann loszulegen, das war schon irgendwie so das Geheimrezept. Ne? Immer nicht Leute taktisch einfangen, sondern sich wirklich, sage ich jetzt mal ein bisschen esoterisch, ein bisschen wirklich alle umarmen und in eine Richtung gehen. Los geht's. Und natürlich hat man da einen Diskurs und ist anderer Meinung, aber da miteinander gut zu kommunizieren, im Kontakt zu sein, hat uns immer geholfen.
Ja. Dann gab es ja nochmal eine andere Phase sozusagen. Also das heißt, ihr hattet fertig gearbeitet, alles war abgesegnet und dann musste es in die Firma getragen werden. Und das kann ich mir vorstellen, da hat bestimmt auch nochmal Katharina Smafo eine große Bedeutung, weil bestimmt auch, also das müsst ihr jetzt mal gleich erzählen, Im ersten Moment ist ja das neue Logo und das neue Design immer erstmal ein kurzer Schock, also den man noch nicht einordnen kann. Das dauert dann einen kleinen Moment. Und da kamen doch bestimmt auch viele Fragen, ob es anständig getestet ist, wieso es jetzt lila ist, wieso jetzt das M so aussieht oder was weiß ich. Also wie war diese Phase dann? Also ihr hattet eigentlich einen riesigen Meilenstein hinter euch gebracht und dann ist aber eine dicke, fette nächste Wand sozusagen im Weg.
Wie war das? Die Fragen kamen natürlich auf und die sind ja auch ganz natürlich, wenn es so eine Änderung gibt. Und wir waren jetzt da natürlich mehr involviert in diesen ganzen Prozess. Es gab viele Kollegen, die nicht ganz so eng dran waren. Und für die musste man es natürlich auch nochmal erklären, warum sieht es jetzt so aus, wie es aussieht, was sind die Hintergründe, es wurde getestet etc. Es ist kein Bauchgefühl, sondern beruht wirklich auf Daten. Und dann hat das Team, was sich um die interne Kommunikation bei uns kümmert, auch wirklich einen richtig, richtig guten Job gemacht, das in die Firma reinzutragen, alle irgendwie mitzuziehen, zu begeistern. Ich glaube, da sind wir jetzt alle auf einem wirklich sehr, sehr guten Stand.
Und was ich total schätze, ne, auch rückblickend, auch vor allem an Katharina und ihrer Arbeit ist, es ist nicht nur das, dass wir zusammen gucken, was sind denn eigentlich die richtigen Methoden, um wirklich valide Ergebnisse zu bekommen, sondern die Fähigkeit zu haben, je nach der Zielgruppe, mit der ich gerade spreche, die Inhalte, die ich habe, so zu präsentieren, dass sie relevant sind. Ne? Wir sprachen über, wenn wir mit der Geschäftsführung zusammenkommen, ist das eine totale Verdichtung, wo wir die Zahlen dann brauchen, die Expertise, um einen Businessplan zu begleiten. Mhm. Ne? Und wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel, du bist in der Exekutionsphase und es geht vielleicht um Geschmäcker und Identität und Mann, warum sieht denn meine Firma jetzt anders aus? Dann ist es total wichtig, dass wir die Zahlen, die wir haben, anders einsetzen. Oder ein anderes Beispiel, als wir dann zusammen unsere netten Kollegen in den Callcentern vorbereitet haben auf mögliche Anfragen. Auch das machen wir dann mit der Mischung aus Strategie, Zahlen und natürlich aber auch Begeisterung. Und da immer das richtige Maß zu finden, das finde ich war total klasse auch in der Zusammenarbeit und ist einfach auch ein super, super Skill.
Das heißt, wie war das Gefühl, was kam da zurück aus dem Unternehmen? War das, also erster Schock und ein paar Fragen, was ja gut ist, ne? Also jeder wünscht sich ja auch ein kritisches oder auch durchaus kritische Mitarbeiter. Das ist ja ganz notwendig, um sich weiterzuentwickeln. Aber grundsätzlich ist der Funke übergesprungen und habt ihr viel Positives erfahren?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Am Anfang ist natürlich manchmal hier und da Reaktanz da, das ist ganz normal. Aber ich glaube, mittlerweile wird in jedem All-Hands gefragt, wann es dann irgendwelche Hoodies oder T-Shirts gibt in den neuen Farben. Ja. Von daher glaube ich, dass das sehr, sehr gut angekommen ist mittlerweile.
Was war denn in dem ganzen Prozess der schönste Moment? Wenn ihr einen rauspickt.
Spannend. Oh, da gibt's schon einige, ne? Also dadurch, dass das so lange her ist, gehe ich jetzt auch erstmal im Kopf gerade so durch. Es gab so einige schöne Momente, weil es immer ja wieder so Meilensteine gab, wo wir als Team zusammen einen großen Schritt gegangen sind und dann in das nächste Level, ne? Das war für mich immer irgendwie toll, wenn man wo durchgekommen ist oder halt auch wirklich, wenn die Ergebnisse aus Tests wirklich gut waren.
Genau, das hatte ich tatsächlich auch gerade im Kopf, dass, also vor allem jetzt auch aus Research-Sicht ist es wirklich toll, wenn man Daten generiert und auf die dann tatsächlich auch gehört wird. In dem Sinne, und dann es nicht heißt, nee, wir haben das irgendwie, wir wollten es anders haben, deswegen ignorieren wir jetzt mal, was die Konsumenten sagen, sondern dass das tatsächlich wirklich die Grundlage für die finale Entscheidung war.
Und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal gucke, ne, ein toller Moment ist, als ich mit Kollegen unterwegs war und wir ja auch im Rahmen der Kampagne, wo wir das neue Design vorstellen, auch so Giga-Poster gemacht haben in Hamburg, ne, hier in Berlin. War für mich einer der tollsten Momente, da mit den Kollegen zu stehen, die das zusammen gemacht haben und das neue Logo zu sehen. Weil das Logo hat ja auch eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Ne? Und da haben wir noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Genau. Aber ich würde das vielleicht gerne, wenn es geht, nochmal sagen, weil wir haben viel über Farben gesprochen. Aber ich gucke jetzt gerade mal zur Seite. Das Logo ist eigentlich das, worauf wir auch besonders stolz sind und wo wir uns besonders viel Gedanken gemacht haben und auch besonders viel Verantwortung haben, noch mehr mit den Farben, weil das Logo ist die Kennzeichnung einer Marke. Don't mess with it, sonst erkennt dich kein Mensch mehr. Umgekehrt auch, wenn man zusammen den Mut findet, das so zu verändern, dass es zu etwas wird, was sofort wiedererkennbar wird, was vielleicht auch ikonisch wird. dann finde ich, ne, so hat man als Marketer irgendwie was Tolles geschaffen. Und da finde ich, wenn wir einmal kurz noch den Raum haben, haben wir uns mit dem Thema ikonisch, ne, was ist eigentlich ikonisch an der Marke, viel beschäftigt und da auch tolle Researches gemacht.
Vielleicht genau, das müssten wir da also, nochmal ganz kurz klären, ja, was ikonisch eigentlich bedeutet.
Genau, also das ist total wichtig, dass wir da noch drüber sprechen. Also es ist ja das Logo insgesamt anders geworden. Also wir sind nicht mehr Plakette am Auto, Nummernschild, sagt man. das ist eindeutig. Wir haben aber etwas davon beibehalten, also auch da wieder das auf Bestehenden sozusagen aufgesetzt. Und aber auch, was ich oder vielleicht auch jeden, der das Logo anguckt, das Erste, was auffällt, ist dieses besondere M. Das hat ja eine besondere Funktion und auch was, wir sehen das ja jetzt auch ganz oft singulär, alleine stehen. Also hier im Raum ist es, wer die Audioversion hört, es gibt auch eine YouTube-Version. Aber das ist ja auch etwas, was es vorher nicht gab. Genau. Und das hat ganz viel mit dem Begriff ikonisch zu tun.
Genau. Katharina. Vielleicht, um erstmal darauf einzugehen, was das eigentlich ist oder wie sich ikonische Assets, halt, nennen wir das, also Logos, Farben etc. entwickeln. Das bedeutet quasi, dass dieses Asset dann wirklich, also wie häufig man sozusagen das ausspielt, wie konsistent man das ausspielt, also dass wirklich über alle Touchpoints, das heißt Marke, Produkt etc., das wirklich ähnlich aussieht oder gleich aussieht und dass es eine gewisse Distinctiveness hat, also eine gewisse Unterscheidbarkeit oder jetzt fehlt mir tatsächlich das Wort.
Einzigartigkeit.
Ja. immer mit dem Denglisch hier. aber dass das quasi auch da drin ist und bei dem M steckt es mit drin und das ist auch ganz bewusst da drin, dass man so ein kleines bisschen drüber stolpert. Manche sagen, ist das jetzt ein M, ist das ein W, warum schreibt man das nicht einfach normal? Sondern das ist wirklich ganz bewusst, dass man drüber stolpert, weil generische Designs, sage ich mal, oft langweilig sind oder schnell vergessen werden. Und da war es uns wirklich wichtig, so ein Designelement mit reinzukriegen, wo man drüber stolpert und was dann eben auch besser im Kopf hängen bleibt.
Und das war ganz spannend, ne? Wir gucken natürlich auch mit großem Interesse jetzt immer in den Diskurs. Wenn du ein neues Design machst, dann wird viel diskutiert. Wie sagte auch Georg immer, es wird aber auch nur diskutiert, wenn du eine Relevanz hast. Ne? So, stimmt, und das, wenn keiner über dich redet, dann, oh Mann. Ne? Ja. So, also es wird diskutiert, das ist the good news. Ja. Und natürlich gibt es da auch Kritik. Und die Kritik geht ganz oft in die Richtung, dass ihr sagt, dass die Menschen sagen, wie könnt ihr denn eine so ikonische Marke zerstören? Ne? Und da kommen wir ganz kurz zurück zu dem Anfang und zu der Bedeutung von Research. Gerade wenn viele Kollegen sind bei uns, weil es eine tolle Firma ist, schon lange mit dabei. Und manchmal sitzt man da selber und denkt, ja, was ich hier mache, ist irgendwie voll ikonisch. Und das hat jetzt irgendwie, also wie ich hier die Marke weiterentwickelt habe, wow, das kann hier keiner jemals irgendwie ändern. Ne? Und dann wieder in die Daten zu gucken und zu sagen, nee, wir verlieren an Relevanz. Ne? Mhm. So, und dann zu sagen, okay, so was machen wir? Dann in den Prozess zu gehen. Und dann für uns auch wirklich wegweisend, sich mit dem ikonischen Markenresearch konkret zu beschäftigen und zu sagen, was heißt denn jetzt ikonisch? Mhm. Wir fragen jetzt mal die Menschen draußen, was in ihren Memory Structures, in den Gehirnen tatsächlich vorgeht, wenn sie Elemente von uns sehen. Das hat Katharina auch so großartig auseinandergenommen mit einem tollen Partner. Dann wirklich mal schwarz auf weiß zu sehen, was ist denn ikonisch bei der alten Marke und was ist nicht ikonisch.
So. Und da war, glaube ich, so ein Enttäuschungsmoment, wo wir vorhin bei den Begeisterungsmomenten waren. Das war so ein Enttäuschungsmoment. Huch, so, genau. Da ist ja gar nicht so viel ikonisch.
Im ersten Moment
dachten.
Tatsächlich enttäuschend, weil man dachte natürlich nach fast 30 Jahren, da wird schon was Ikonisches irgendwie dabei sein. Aber wenn man dann darüber nachgedacht hat, hat uns das tatsächlich auch ein bisschen die Türen geöffnet und Freiraum gelassen für die Designentwicklung danach. Von daher war es vielleicht gar nicht in dem Sinne so schlecht oder so schlimm. Aber im ersten Moment dachte man sich schon so, oh, hat man jetzt nicht erwartet.
Aber voll spannend, ne? Das war nochmal ein ganz spannender Moment, also auch so für mich als Marketer. Ne? Es ist genau dieses, oh nee. So, und dann zu sagen, okay, take again, ne? Sachinformation, take it as it is. Das öffnet jetzt die Tür. Wenn ich jetzt nämlich zurückdenke zu dem, was wir miteinander geschaffen haben, was ich wirklich schön finde, wäre das nicht möglich gewesen, wenn alle gesagt haben, also dieser Rahmen muss bleiben, sonst mache ich hier gar nichts mehr. Ja. So, dann wäre das ein Facelift geworden, dann wäre es sehr eng geworden. Das heißt, es war genau wie ganz oft im Leben, ne, die beiden Seiten einer Medaille, wo du denkst, erst oh nee, und dann waren wir als Team aber echt so gut, dass wir sagen konnten, da ist eine Chance drin, ja, mit unseren Partnern. Was machen wir jetzt da draus? Ne?
Und ihr wurdet gleich am Anfang geheilt von dem Gedanken, dass das Bauchgefühl stimmt.
Also, absolut. Total.
Das ist, total. Ja auch, ist ja auch wichtig, ne? Ja. Richtig geerdet, wie du vorhin gesagt hast.
Vielleicht da auch noch ergänzend zu aus der Marktforschung, die wir da gemacht haben, ist, dass das neue Logo schon auf dem gleichen Level performt wie das alte.
Oh. Ja.
Das heißt, da ist ganz, ganz viel Potenzial drin, wenn wir es jetzt eben in einer gewissen Häufigkeit und in einer Frequenz Konsistenz eben auch ausspielen.
Ja. Was wir total beabsichtigen, weil wir weiter unsere Kampagnen fahren wollen, um unsere Händler glücklich zu machen, natürlich Leute anzuziehen, die Marke präsent zu haben. Das ist unsere Absicht und deswegen sind wir da total zuversichtlich, dass das gut wird.
Klasse. Und habt ihr da jetzt schon erste Ergebnisse oder, ich gehe davon aus, dass hier weiter fleißig Research betrieben wird, gibt es dann jetzt neue Research-Systeme, um zu gucken, wie performt jetzt eigentlich die neue Marke?
Genau, also quantitativ haben wir jetzt aktuell noch keine Daten. Ich meine, das läuft jetzt alles, die Wellen starten jetzt sozusagen, die Erhebungswellen. Ein Kollege aus dem UX-Research-Team hat mir aber erzählt, dass er jetzt schon letzte Woche, glaube ich, auf der Straße unterwegs war und Leute angesprochen hat, gefragt hat, wie gefällt euch das? Und da kam tatsächlich sehr positive Resonanz, dass das sehr viel moderner, zukunftsorientierter ist. Leute, die mobile häufiger nutzen, sagen, oh, man muss sich da schon kurz mal umgewöhnen, aber es ist nichts Schlechtes in dem Sinne, sondern man muss einfach sich dran gewöhnen, aber dass das wirklich positiv ankam, vor allem auch bei der jüngeren Generation, was uns natürlich schon mal sehr, sehr freut. Das war jetzt quasi eher so qualitative Insights, sage ich mal. Ja. Und das Quantitative, das kommt jetzt. Wir haben jetzt ein Tracking-System aufgesetzt, wo wir auch wieder diese ikonischen Assets sozusagen testen, wo wir gucken, wie sich unsere Markenwerte entwickeln mit der Zeit, sowohl als Marke, aber auch im Produkt und auch bei den Händlern. Von daher sind wir da sehr, sehr gut ausgerüstet, wenn es darum geht, den Erfolg jetzt zu messen in der Zukunft.
Und da können wir noch eine kleine Anekdote hinzu addieren aus der Phase der Zielgruppen, der Fokusgruppen, die wir da interviewt haben. Da erinnere ich mich auch noch daran, dass wir dann ja manchmal diesen Moment haben, den wir vorhin beschrieben haben, dass wir da, wir haben verschiedene Routen getestet. Die eine war zu weit und die andere war relativ nah dran und dann haben wir mit offenen Ohren zugehört. Aber was dann toll war an dem Verfahren ist, dass egal mit wem wir gesprochen haben, haben wir zum Schluss nochmal das bestehende Design gezeigt. Ne? Also wir hatten viel Diskurs, nee, das ist mir zu weit, nee, das ist mir jetzt hier irgendwie zu, die Farbe mag ich nicht, lalala.
Ja.
So und wir, und dann, so und jetzt gucken wir nochmal, wie es jetzt aussieht gerade. Und dann waren alle aber unisono.
Oh, nee.
So, das war auch total spannend, fand ich. Ne? Also auch das war schon mal so ein Zwischenfeedback, wo wir dann auch immer wieder, weil Mut gehört dazu. Manchmal denkt man echt, aber wie weit gehen wir denn? Sollen wir wirklich so weit? Ne? Immer wieder beraten und so. Und dann kannst du da immer wieder reingucken und sagen, ja, aber so bleiben ist wirklich ist auch keine Option.
Und es zeigt ja auch, wie schnell der Kopf dann irgendwie sich doch, also wie flexibel wir dann doch
total,
sind.
Ne? Total. Aber auch immer wieder die Erdung. Ne? Nur weil wir jetzt ein neues Design als Team schon ganz oft gesehen haben und damit arbeiten und denken, ja, es ist natürlich so eine mobile.de. Ne? Auch wieder immer die Erdung zu haben, aber wer es zum ersten Mal sieht, ist vielleicht erstmal ein bisschen irritiert, den müssen wir auf die Reise mitnehmen.
Ich hatte das tatsächlich auch, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so,
Und
dann aber, je mehr man sich damit auseinandergesetzt hat, muss ich ehrlich sagen, finde ich es wirklich richtig, richtig cool.
Ja.
Und vor allem auch treffend zu dem, was wir als Marke oder wofür wir als Marke stehen wollen, zukunftsorientiert, jüngere Zielgruppen akquirieren. Von daher passt es wirklich super.
Ich kann es verstehen, mir ging das auch so. Also das erste Mal war ich auch erstmal, das brauchte dann. Und als ich das nächste Mal gesehen habe, also wir haben das ja dann immer mal so in Meetings, haben wir so Stände dann mitgekriegt. Und das war dann wieder eine längere Zeit, habe ich nicht gesehen. Beim zweiten Mal war es schon ganz anders. Und jetzt, ich oute mich, bin ich wirklich echter Fan, obwohl ich noch nie so ein Lila-Faible hatte.
Nee, ich auch
im Gegensatz zu Christina. Also ich habe eigentlich auch nichts Lilanes im Schrank. Aber ich finde die Kombination großartig und das macht auch wahnsinnig viel Spaß, damit zu arbeiten. Und das klingt schon nach einem Schlusswort, soweit sind wir noch nicht. Ein kleines bisschen machen wir noch, denn jetzt, das Design ist draußen. Seit ganz kurzer Zeit ist jetzt auch ein neuer Fernsehspot draußen. Und der ist auch was es vorher bei mobile.de noch nicht gab. Also der hat jetzt keine Menschen als Akteure, sondern kleine, knuffige, süße Aliens. Wenn Sie den noch nicht gesehen haben, dann unbedingt auch auf YouTube vorbeischauen. Da kann man den sehen. Und vielleicht erzählt ihr mal kurz darüber, über die Geschichte, was das vielleicht auch mit Vertrauen zu tun hat und wie da die Testsysteme funktionieren.
Voll gern. Insgesamt geht es einfach darum, es geht um das Thema Vertrauen und dass wir einfach vermitteln wollen, dass egal wie viel ich über Autos weiß, ne, ich finde bei mobile.de ein Auto. So. Und Kern ist ja zu sagen, vertrau dir, du hast ja uns, ne? Egal ob ich jetzt super Experte bin oder halt heute zum ersten Mal losgehe. Und wir fanden mit der Agentur, in dem Fall war es Adam & Eve und aus Berlin, hatten wir die Idee, dass wir sagen, da gibt es auch so ein bisschen so dieses Sprichwort, manchmal ist man ja ein Alien, ne? Wenn man irgendwas neu macht, das erste Mal, ist fürchterlich, du weißt gar nicht, was los ist, egal ob es was ganz Kleines ist oder was ganz Großes. Und dieses Bild hat sich so verfestigt als eine Route und dann waren die Aliens wirklich die Aliens, wo wir dann sagten, ja, es ist einfach eine schöne Verbildlichung davon, etwa ein Thema anzugehen und sich einfach nicht auszukennen. Ich lande irgendwo, alles ist neu, dann muss ich erstmal gucken, was so los ist. Aber dann gibt's ja den Moment, wo dann die beiden auf das Handy gucken und dann sehen, ja, komm, ich hätte gern auch so ein Auto, da gibt's einen Ort, da gibt's das, schön im Purple. Und dann fahren sie mit ihrer neuen Familie in den Sonnenuntergang.
Schön. Genau. Da schließt sich vielleicht auch ein bisschen der Kreis zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, welche neuen Zielgruppen für uns interessant sind. Und das sind dann
vor allem Aliens.
Die Aliens.
Ja, genau. Bald gibt es auch UFO.
Sehr, sehr, sehr zukunftsorientiert.
Genau. Das sind dann natürlich vor allem die Leute, wie Inga gerade meinte, die mit dem Autokauf nicht so vertraut sind. Und denen wir sozusagen die Hand reichen und dann zeigen, wie man oder wo man bei Mobile dann entsprechend das richtige Fahrzeug für sich finden kann.
Also wieder Vertrauen. Ich finde die ja wahnsinnig süß. Ich war leider nicht da. Sie waren zu Besuch bei uns, die Aliens, bei uns im Büro. Und ich habe ganz viele tolle Fotos gesehen von den Mitarbeitern. Und auch eine Mitarbeiterin, die Ulla, hat erzählt, dass diese Puppen, es ist ja auch immer interessant, da so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, die sind ja von Puppenmachern oder von einem Puppenmacher liebevoll angefertigt. Das ist auch der Puppenvater, der gibt die ja auch nicht immer raus. Ne? Sie dürfen nur mal ganz kurz woanders sein und dann kommen sie wieder zurück. Und sie sagte, sie hat diese Puppen berührt und das war, das war wohl ein ganz tolles Erlebnis. Also so wie sie es erklärt hat, war es fast so wie Schwimmen mit Delfinen. Also die müssen wirklich wahnsinnig einnehmend sein, wenn man die so direkt auch vor sich hat. Ich finde das auch ganz spannend, dass wir da so einen ganz, ganz anderen Ansatz gewählt haben. Auch einer, der ja vielleicht ikonisch wird, ne? Also wer weiß, wo wir noch hingehen mit den Aliens, aber die gibt's auch nicht so oft in der TV-Werbung.
Nee, genau, also es gab jetzt gerade ein paar interessanterweise, wo man dann manchmal auch so denkt, Mist, wo kommen die denn jetzt her? Ne? Weil man entwickelt ja schon so ein bisschen länger. Ne? Genau, ja, aber genau. Wir haben auch da echt viel mit Technologie gearbeitet, haben erstmal alles im 3D-Design entworfen, ne? Um dann tatsächlich zu sagen, wir machen Puppendesign, weil es geht um Vertrauen. Und dann irgendwie vielleicht schlimmstenfalls so eine schlecht gemachte Animation zu haben, war uns dann zu risikoreich. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir hätten gerne echte Puppen, um genau den besonderen Vibe, ne? Und auch das, wofür mobile.de steht, also Vertrauen im Sinne auch von Nahbarkeit, ne, und Guidance und also irgendwie einer Freundlichkeit auf jeden Fall. Caring sein ist wichtig für uns, ne, also unsere Kunden ernst zu nehmen, gut zum Ziel zu führen, mit einer Wärme auch. Da dachten wir, nee, da müssen wir schon nochmal Hand anlegen und dann versuchen wir mit echten Puppen zu drehen.
Haben die eigentlich Namen, die Puppen?
Ja, sie hatten Namen. Also Der Alien Papa hieß Moritz.
Aha.
Die Alien Mama hieß Ellie. Sorry, das war jetzt so, ein bisschen boring.
Wieso nicht Morgan oder
ja,
so, Molly? Ne, oder?
Ja, genau.
Okay.
Und das Baby hieß Moby.
Okay. Okay, die Mama ist aus der Art geschlagen, ist ja ein Ding. Vielleicht ist es die zweite Ehefrau oder so, man weiß es nicht.
Und die waren tatsächlich ziemlich schwer, die Puppen. Oh, ich hatte sie einmal kurz anfassen dürfen. Ja? Sehr, sehr schwer. Ja. Puppenspieler fast ein kleines bisschen leid getan.
Oh,
aber.
Oh ja, beim TV-Dreh war das wirklich super anstrengend. Ich habe da echt mitgelitten. Das war eine total krasse, intensive Arbeit, körperliche Arbeit für die.
Wahnsinn. Ihr habt gedreht, nicht hier in Deutschland,
sondern in Lissabon. Weil das Licht einfach besser war und zu der Zeit, als wir gedreht haben, einfach die Wetterverhältnisse viel besser waren und verlässlicher waren.
Jetzt habt ihr 2 Jahre oder 1,5 Jahre, Katharina, in deinem Fall, weil du noch erst seit 1,5 Jahren da bist, aber ihr habt super intensiv an diesem Projekt, an diesem riesigen Projekt, was am Ende ja die ganze Firma mitgemacht hat. Also am Ende haben wir alle irgendwie am Redesign gearbeitet, weil natürlich jeder seine Touchpoints irgendwo hat. Und dieses riesige Projekt nimmt jetzt vielleicht nicht sein Ende, es ist ja auch ein Anfang, ne? Und es wird ja auch weitere Kampagnen geben und so. Aber nichtsdestotrotz ist jetzt
auch was vorbei. Wie geht es euch damit? Was macht ihr jetzt? Habt ihr die nächsten Yogastunden schon gebucht oder?
Gut, aus Forschungssicht geht es jetzt natürlich darum, den Erfolg weiterhin zu messen. Und ich glaube, sobald die ersten quantitativen Ergebnisse da sind, ich bin überzeugt, dass die gut werden, weil das jetzt alles, wie wir jetzt gerade eben schon gesprochen haben, alles datengestützt entwickelt wurde. Aber ich glaube, sobald die da sind und gute Ergebnisse bringen, ist bei mir nochmal so ein Durchatmen-Gefühl.
Das fehlt noch.
Das fehlt noch, genau. Aber ich bin da mehr als zuversichtlich, dass es kommen wird. Und danach gibt es vielleicht Yogastunden. Dann gibt es auch immer noch weitere Forschungsprojekte, die wir dann zu machen haben zu dem Thema.
Cool.
Genau. Und wir versuchen zum einen, also mobile ist ja einfach schon immer so gewesen, dass es immer was zu tun gibt. Ja.
Das stimmt. Das
ist jetzt nicht so, dass jetzt hier 3 Monate Pause wäre, aber ne, es ist, wie du sagst, ein tolles Projekt. Und wir versuchen als Team zu kultivieren, dass wir auch durchatmen und uns auch einfach mal freuen und nicht gleich weiterlaufen. Ich finde, das tut uns manchmal als Gesellschaft auch ganz gut, einfach mal nicht nur das Kritische sehen und immer polarisieren, sondern als Team sich einfach mal freuen und sagen, hey, wow, ne, wir haben das geschafft. So. Also ich versuche persönlich auch diesen Moment für mich zu finden. So ein bisschen manchmal das Gefühl, wenn es gelingt nicht immer, wie Abi gemacht zu haben oder so, ne? Stimmt, so der Sommer danach. Ja. So, das ist so ein Punkt. Aber klar, komme ich dann jetzt auch wieder mit dem Widerspruch um die Ecke. Nach dem Durchatmen ist für uns schon eine wichtige Aufgabe, wie Katharina gesagt hat, ne? Von ihrer Seite zu gucken, sind wir on track? Läuft das? Und von unserer Seite zu gucken, das Design ist live, aber wir ahnen auch schon, dass so ein Design auch wirklich zum Leben zu bringen, die Konsistenz zu haben. Konsistenz ist key, um wiedererkannt zu werden, ikonisch zu werden, um das sicherzustellen, wann immer jemand was produziert, zu sagen, das sind übrigens die Farben, das ist das Logo und das ist das Layout-System. Das verlangt jetzt auch ein Durchhaltevermögen. Ne? Das heißt, ja, wir werden uns ausruhen, wir werden auch feiern, aber dann müssen wir auch gucken, dass wir gucken, dass das neue Design-Baby auch weiter gut versorgt wird und wir das weiter aufpäppeln, damit es eigentlich dann das für uns ist, was wir uns vorgenommen haben, was es sein soll.
Das heißt, ein Ende ist nicht in Sicht und ihr könnt mit dem schönen Ergebnis, was ihr erarbeitet habt, auch noch lange weiterarbeiten. Und ich kann nur sagen, ich finde es auch, also nach dem anfänglichen Schock, der ja normal ist, oder zumindest so, war erstmal, bin ich wirklich wahnsinnig begeistert und ich bin von dem Ergebnis begeistert. Ich bin aber auch wirklich begeistert davon, wie ihr als Marketing-Team, als Brand-Team, wie ihr das in diesem großen, manchmal anstrengenden Unternehmen durchgekriegt habt und es tatsächlich wahnsinnig gut gelaufen ist. Also ihr hattet alles mitbedacht, ihr wart immer da und also Kudos dafür, das war schon echt eine ganz große Leistung und ich bin auch überzeugt, dass diese Ergebnisse richtig gut sein werden. Ich habe mich schon voll dran gewöhnt an die neue Kombination. Ich meine, wir sind jetzt hier auch davon umgeben, aber ich glaube auch, das wird toll und ich bin auch gespannt, wie die Geschichte weitergeschrieben wird zum Thema Vertrauen und Aliens und so weiter.
Ja. Ich kann jetzt natürlich wieder nicht stehen lassen, weil du jetzt eben gesagt hast, das Brand-Team, ne? Ich mag das, ich kann das immer nicht, weil ich immer das Gefühl habe, dass dann Menschen nicht genannt werden, ne?
Also, bitte ergänzen,
es ist vor allem, Rob und UX, ohne das Team wäre nie was gegangen. Ja. Das ging schon lange vorher los. Und dann eben die Ergänzung von allen Leuten, Product, Tech, ne? Alle. Wir haben vielleicht, waren vielleicht die Vordenker, aber immer zusammen mit UX. Mhm. Und dann braucht man ganz viele Freunde und Unterstützer. Ich weiß noch, wie wir vor 2 Jahren die Idee gepitcht haben mit einer Taskforce aus Brand und UX. Und da war unser Credo, wir haben eine Idee, das ist toll, aber wir brauchen ganz viele Freunde in dieser Firma. Und seid ihr das, weil sonst schaffen wir das nicht. Und das, deswegen, ich kann das immer nicht aushalten.
Nein, das ist
sehr gut. Wir brauchten uns alle.
Da kommt mir tatsächlich auch nochmal ein schöner Moment in den Sinn.
Ja. Ah, schön.
Den wir letzte Woche, vor 2 Wochen hatten, als wir so einen Celebration Lunch gemacht haben, wo wirklich alle Teams, die in diesen ganzen Prozess involviert waren, zusammenkamen. Jedes Team hat einmal kurz präsentiert, womit beigetragen wurde. Und jetzt reden wir die ganze Zeit auch nur über Marketing, Product, UX und Tech, aber es sind noch so viele andere Teams mit involviert gewesen. Und das war wirklich ein schöner Moment, das einmal zu sehen. Auch mir war das teilweise gar nicht bewusst, wer noch alles da irgendwie mit im Boot war. Von daher war das wirklich ein toller Moment.
Ja,
Ja. Stimmt.
Ich glaube jetzt, also auch von der Seitenlinie wieder betrachtet, ich habe das Gefühl, es gab sozusagen in den letzten Wochen und Monaten gab es viele tolle Momente für euch, wo sich das dann eben ausgezahlt hat, auch die harte Arbeit. Und vielleicht auch die Unsicherheit, die zwischendurch mal auf der Strecke war. Aber da habe ich auch ja ein paar miterlebt und das war sehr schön. Genau. Und Kudos immer raus damit, ne? Ich habe nur mit einem Teil von euch sozusagen Kontakt, das ist das, ja, was ich sehe. Aber ihr seht natürlich die ganz große Maschinerie und das ist das einzige Projekt, was ich kenne, was die gesamte, ja, Firma involviert hat. Ja. Und deshalb, also Hut ab. Chapeau. Und damit würde ich sagen, schließen wir diesen Podcast. Vielen Dank, dass ihr da wart. Let's go!